Ja, ich möchte euch alle noch einmal herzlich grüßen und wir wollen heute in Gottes Wort schauen und uns einen Text anschauen oder verschiedene Texte, die uns auf den Herrn Jesus hinweisen im Endeffekt. Beginnen wir mit dem 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 3, die Verse 2 und 9. Diese beiden Verse sollen uns so den Umriss bringen, den wir uns heute zumindest in Teilen anschauen wollen. 1. Thessalonicher 3, die Verse 2 und 9. Wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und zu trösten. Und der Vers 9, denn was für Dank können wir Gott euretalben abstatten für all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott. In diesen beiden Versen tauchen drei sehr interessante Begriffe auf, über die wir uns heute kurz austauschen wollen. Es sind die Begriffe befestigen, trösten und danken. Sie sind im Endeffekt sehr inhaltsreich, sodass wir uns in dieser Stunde wahrscheinlich nur auf den Begriff des Befestigen stürzen können und betrachten können und die anderen etwas nach hinten stellen, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt betrachten. Befestigen, trösten, danken. An mehreren Stellen in der Bibel wird das von Paulus und auch von Petrus berichtet. Er war unterwegs zu den Gemeinden, die Geschwister zu befestigen, sie zu trösten und auch Dank zu bringen. Einige Beispielstellen wollen wir uns jetzt anschauen. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Sie befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren. Sie befestigten die Seelen der Jünger. Kapitel 15, Vers 41 in der Apostelgeschichte. Er durchzog Syrien und Zilizien und befestigte die Gemeinden. Apostelgeschichte 16, Vers 5. Die Gemeinden nun wurden im Glauben befestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Dann noch eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 5. Und 6. Wie denn das Zeugnis... In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist. Zum Trösten noch einige Stellen, erstmal aus Römer 1, Vers 12. Da finden wir beide Worte auf dem Vers 11. Damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden. Und 2. Korinther 1, Vers 4. Lest in Vers 3 noch dabei, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal. Den Begriff des Dankens brauchen wir jetzt sicher nicht nachzuschlagen, das wissen wir sicher alle auch aus unserer täglichen Bibellese und auch manchen Beiträgen hier, dass der Begriff des Dankens in der Bibel sehr häufig und an vielen, vielen Stellen aufgezeigt wird in unterschiedlicher Weise. Befestigen, trösten, danken. Diese drei Begriffe sind einem Paulus sehr wichtig in seinem Dienst. Er weiß um die Gefahren des Glaubenslebens. Und wenn wir die Gemeinde in Thessalonich anschauen, dann gab es dort Verfolgungen, Verführungen. Es gab persönliche Nöte und Leiden, vielleicht auch Entscheidungen im Leben, die falsch waren, bis hin zum Schiffbruch im Glauben. Sünden, die dort toleriert wurden, Trägheit und vieles mehr könnte man anführen. Und es ist sicher auch ein Bild, das uns nicht so ganz fremd ist, denn auch wir sind teilweise davon betroffen. Dinge, die uns Sorgen machen, die uns Schmerzen bereiten, die uns vielleicht im Glauben erschüttern lassen, die uns hilflos erscheinen lassen und die deutlich machen, dass wir einen festen Anker und Hilfe brauchen. In Thessalonich war es auch so, dass Menschen waren gerade zum Glauben gekommen. Sie waren unsicher, sie waren zweifelnd. Wo sollten sie Hilfe finden? Paulus antwortet ihnen ja auch in diesem Brief sehr intensiv. Und wir hatten uns ja in einer Mittwochsbetrachtung vor einigen Jahren auch sehr intensiv damit beschäftigt. Und ich denke, es ist ein Thema, das zu allen Zeiten und über alle Zeiten aktuell ist. Auch unser Glaubensleben ist diesen Gefahren ausgesetzt. Wir sind durch manche Einflüsse gestresst, belastet. Manches ist offensichtlich. Vielleicht ist auch einiges schleichend, was sich uns nähert, was sich bei uns vielleicht doch eingeschlichen hat. Und vielleicht stellt sich auch manchen die Frage, die eine Eva im Paradies hörte, sollte Gott gesagt haben? Hat Gott wirklich gesagt? Ich weiß nicht, ob dir schon mal solche Fragen hochgekommen sind, ob man das alles so ernst nehmen muss und soll, was in der Bibel steht. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wo finden wir Hilfe? Was kann uns helfen? Und befestigen ist da ein Stichwort. Und ich denke, ein sehr wichtiges Stichwort, das der Apostel Paulus ja auch intensiv den Gemeinden vorstellt. Denn Gott spricht auch heute durch sein Wort, die Bibel. Doch mit der Bibel ist das, ich möchte es mal in ein plattes Beispiel verwenden, wie mit so einer alten Geburtstagskarte, die gab es früher mal. Wenn man die Karte aufklappte, hörte man so eine Geburtstagsmelodie. Und so ist das mit der Bibel auch. Eine zugeklappte Bibel hat keine Botschaft für dich. Eine Bibel spricht nur zu mir, wenn ich sie aufschlage, wenn ich sie lese, wenn ich sie höre. Und deswegen sind wir ja auch heute hier zusammen, weil wir in Gottes Wort schauen wollen und Gottes Wort zu uns reden lassen wollen. Der Apostel Paulus hatte einen sehr klaren Blick dafür. Dieses Wort verkündete er. Trotz aller Widerstände, er ließ sich nicht davon abbrechen. Er hielt die Beziehungen aufrecht zusätzlich und kümmerte sich um die ihm anvertraute Herde. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir hier in unserer Gemeinde wahrnehmen wollen und umsetzen wollen. Wenn Paulus verhindert war, dann sandte er andere Brüder wie Tychikus oder auch Timotheus oder andere zu den Gemeinden, um sie zu befestigen, zu trösten und auch zu danken. Und damit haben wir jetzt schon zwei wichtige Punkte angesprochen. Das erste ist das Wort Gottes. Wir können heute sagen, das abgeschlossene Wort Gottes, die Bibel, die zu uns redet, die uns festmachen möchte, die uns Standhaftigkeit geben möchte. Und das zweite sind geistliche Geschwister, die uns zur Seite stehen und Hilfe sein können. Persönliche Beziehungen, Vertrauen bilden, Vorbild sind und Gemeinschaft, in der wir gemeinsam auch stehen. Und vielleicht ist das ein Knackpunkt, der uns in den Zeiten durch Corona auch etwas verloren gegangen ist, das Praktizieren dieser Gemeinschaft. Und viele beklagen sich, dass sie einsam sind, dass die Gemeinschaft gelitten hat Und ich denke, es ist eine Sache, die wir wieder neu in den Blick nehmen müssen, Gemeinschaft zu pflegen, gemeinsam und im kleinen Kreis über Gottes Wort zu reden, nachzudenken und es in die persönliche Situation umsetzen. Wir können das nicht ausschließlich alleine machen. Wir brauchen Geschwister, die einen anderen Blick haben, die uns neu die Dinge darlegen und deutlich machen, wie das zu verstehen ist, auch in unserem Leben. Ein großes Vorbild ist der Apostel Paulus. Er nahm sich Zeit für die Geschwister. Er nahm sich Zeit, er wohnte bei ihnen, er arbeitete mit ihnen zusammen. Und er diente ihnen in besonderer Weise auch in der Botschaft und im Wort. Wort Gottes und Gemeinschaft. Zwei wichtige Faktoren für diese drei Begriffe, die vor uns stehen. Johannes 14, Vers 26 zeigt uns eine weitere Hilfe, die nicht zu verachten ist. Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Diesen Vers haben wir sicher oft gehört. Der Geist Gottes will uns lehren und erinnern. Woran will er uns erinnern? Das, was ich euch gesagt habe, steht hier. Wer sagt uns was? Wer sagt uns was, an das der Geist Gottes uns erinnern kann? Das haben wir uns eben schon angeschaut. Das Wichtige hatten wir zu Beginn schon gesehen. Das Wort Gottes spricht zu uns, will zu uns sprechen. Wir müssen das Wort Gottes lesen, verinnerlichen, damit der Geist Gottes uns daran erinnern kann. Gibt es da vielleicht etwas, was uns da blockiert, was den Geist Gottes hindert, uns weiterzubringen, uns intensiver in diese Gemeinschaft hineinzuführen, die Erklärungen zu geben, die uns deutlich machen, dass wir in unserem Leben etwas brauchen, etwas ändern müssen? Wir brauchen beides, den Geist Gottes, der uns in die ganze Wahrheit einführt, und das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes, das wahrhaftige Wort Gottes in einer Zeit der Unsicherheit und der Schwierigkeiten. Und wir brauchen auch Menschen wie einen Timotheus oder auch andere Brüder und Mitarbeiter in dem Evangelium des Christus. Schwestern und Brüder, Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium Christus, wie es an manchen Stellen von Timotheus heißt. Und ich lasse nicht so viel versprochen, wenn ich sage, dass diese drei zusammenwirken. Das Wort Gottes, die Gemeinschaft und der Heilige Geist. Es sind drei sehr wichtige Werkzeuge. Hast du sie in deinem Werkzeugkasten? Erleben wir diese Wirkung eigentlich noch? Und ich glaube, das müssen wir uns ganz persönlich fragen, auch als Gemeinde. Spricht das Wort Gottes uns noch an? Und die ganz deutliche und konkrete Frage, welche Korrektur konnte es bei dir und mir im letzten Monat bewirken? Wo hat dich das Wort so getroffen, dass es Handlungen bei dir erfolgte, die Änderungen brachten? Wo du gemerkt hast, da muss ich etwas tun, da muss ich mich ändern, da müssen Dinge weggeräumt werden, da muss etwas geändert werden, damit ich die Gemeinschaft mit meinem Gott und Vater wieder neu genießen kann. An was hat uns der Geist Gottes erinnert und wir haben weggehört? Der Geist Gottes redet immer noch und er möchte immer wieder neu zu uns reden. Pflegen wir noch Beziehungen, vertrauensvolle geistliche Beziehungen zu anderen Geschwistern? Vieles in der Corona-Zeit verschüttet gegangen. Wir müssen manches neu entdecken. Wir müssen manches neu beleben, und nicht erst warten, bis das die nächste Welle an uns vorbeigeht, sondern kurzfristig vielleicht Möglichkeiten suchen, neu in Gemeinschaften einzusteigen. Ein kleiner Abschnitt aus dem Kolosserbrief gibt uns einen wichtigen Hinweis. Und ich nehme es vorweg, es ist der entscheidendste Hinweis, den wir finden können, im Kolosserbrief Kapitel 2. Es sind die Verse 1 bis 7 im Kolosserbrief Kapitel 2. Ich möchte diese erstmal im Zusammenhang lesen. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, getröstet, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum, an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch nach dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, freue mich und sehe eure Ordnungen und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt, im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, darin überströmend mit Danksagung. Getröstet, befestigt, überströmend mit Danksagung. Drei Begriffe in diesem Vers. Haben wir genau hingehört und gesehen, dass es in dieser Aussage um eine ganz deutliche Kernaussage geht, die zwischen diesen Worten steht. Vers 2 in diesem Abschnitt. Verständnis zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus. Das wünscht uns der Apostel Paulus hier. Das Verständnis zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus. Das ist schon was wert. Und dann steht in diesen Versen davor und dahinter, befestigt in Christus Jesus, dem Herrn. Das ist die Kernaussage in diesem Text. Und es steht dort, getröstet in der Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus. Und dann ihm, dem Christus, überströmend Dank sagen. Verspüren wir diese drei Begriffe, befestigen, trösten, danksagen, haben eine Beziehung zu Christus. Es muss eine Beziehung zu Christus da sein. Die Beziehung zu Christus ist die wichtigste Voraussetzung. Vielleicht war das jetzt etwas zu viel auf einmal. Schauen wir uns deshalb zur Entspannung einmal genau das Gegenteil an. Jeremia 10. Die Verse 3 und 4. Jeremia 10, Verse 3 und 4. Denn die Ordnungen der Völker, ein Götze ist es, der sie gab. Ja, ihre Götzen sind Holz, das einer aus dem Wald geschlagen hat, ein Werk von Künstlerhänden mit dem Schnitzmesser hergestellt. Man schmückt es mit Silber und mit Gold. Mit Nägeln und mit Hammer befestigen sie es, dass es nicht wackelt. Auch hier dieser Begriff befestigt. Spüren wir den Kontrast? Da gehen Menschen hin und schlagen im Wald einen Baum um, holen sich das Holz und befestigen dann mit Hammer und Nägel ihren Gott, einen Götzen, der ihnen dann helfen soll. Man könnte sagen, das ist echt der Hammer. Und wenn man darüber nachdenkt, dann kann man sicher lachen. Und man lacht nur, weil es so traurig sein ist. So etwas Trauriges gibt es in unseren Tagen, in unseren Zeiten, dass Menschen Dinge anbeten, die sie selbst gemacht haben. Dinge, die ihnen helfen sollen, an denen sie selber rumgebastelt haben, die sie selbst erschaffen haben. Traurig, traurig. Und wenn wir uns das ganz bildlich vorstellen und einmal so im Kopf uns diese Bilder vergegenwärtigen, wie das aussieht, dann kommen einem echt die Tränen. Dann wird uns deutlich, wie hilflos, wie verlassen diese Menschen sind, dass sie sich so etwas herstellen, etwas basteln müssen, das ihnen Hilfe sein soll. Und auf der anderen Seite verspüren wir doch auch den Kontrast zu unserem Gott, zu unserem Herrn, befestigt in Jesus Christus. Ist das nicht eine wunderbare Beschreibung unserer Hoffnung, unserer Sicherheit von dem, was uns geschenkt wurde? Lesen wir noch einmal im Kolosserbrief Kapitel 2 nach. Kolosser 2, die Verse 6 und 7. Wie ihr nun in Christus den Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, darin überströmend mit Danksagung. Und hier finden wir diesen Schwerpunkt neu, in ihm. Wandelt in ihm, gewurzelt in ihm, auferbaut, befestigt im Glauben. Warum fehlt beim Glauben das in ihm? In der Bibel heißt Glauben immer zuerst, ich glaube dir. Das uns weit mehr vertraute, ich glaube das, ist erst dahinter zu sehen. Denn Glauben ist in der Bibel das Festmachen in Gott. Das Befestigtsein in ihm. In dem biblischen Glauben ist dieses in ihm enthalten. Alles in ihm. Wandelt in ihm, gewurzelt in ihm. Der Glaube gründet sich auf ihn. Das Befestigen ist untrennbar mit der Person unseres Herrn verbunden. Wir brauchen nicht mit Hammer und Nägel rumzulaufen und unseren Gott zu befestigen. Dieses Befestigtsein ist uns geschenkt in ihm. Ein wunderbares Bild, das da vor uns stellt. Und wenn wir jetzt noch einen bildlichen Vergleich brauchen, dann müssen wir ins Alte Testament schauen. Dort gibt es eine Bibelstelle, in der am häufigsten das Wort befestigen erscheint und verwendet wird. Das ist die Stelle in 2. Mose 28. In 2. Mose 28 taucht mehr als 7-mal das Wort befestigen auf. Der Abschnitt ist relativ lang. Ich möchte kurz nur die Schwerpunkte daraus nehmen, weil dieses Bild uns auch etwas deutlich machen kann. Es geht in 2. Mose 28 um die Beschreibung der Kleidung des hohen Priesters Aaron. Und wir finden dort in verschiedenen Versen, Vers 14 bis 27, gebündelt diesen Begriff befestigt. Es ging um Befestigungen von Steinen an der Priesterkleidung. Und auf diesen Steinen, auf den Schultersteinen und auf dem Brustschild waren die Namen der Stämme Israels eingraviert. Wenn der Aaron als hoher Priester in das Heiligtum ging, in die Gegenwart Gottes, sollten diese Steine, diese Namen der Stämme auf seinen Schultern und auf seinem Herzen, auf seiner Brust zu sehend sein, so war die Kleidung aufgebaut. Und dieser hohe Priester des Alten Testamentes ist ein Vorbild auf den hohen Priester des Neuen Testamentes, auf Christus. Und so möchte ich das auch verstehen, wenn wir jetzt kurz diese Verse lesen. Ich lese mal ab Vers 21 im zweiten Buch Mose 28, um alle diese Befestigungen einmal vor uns zu stellen. Zweite Mose 28 ab 21. Die Steine sollen also den Namen der Söhne Israel entsprechen, 12 an der Zahl, entsprechend ihren Namen. In Siegelgravur sollen sie hergestellt werden, jeder seinen Namen entsprechend für die 12 Stämme. Also alle Stämme Israel waren auf dieser Kleidung des hohen Priesters, auf den Schulterstücken und auf diesem Brustschild, dem Ephod, zu finden. Mache an der Brusttasche gedrehte Ketten in Seilerarbeit aus reinem Gold, und zwar sollst du an der Brusttasche 2 goldene Ringe anbinden, indem du die beiden Ringe an den beiden oberen Enden der Brusttasche befestigst und die 2 goldenen Schnüre an den beiden Ringen an den Enden der Brusttasche befestigst. Die beiden anderen Enden der 2 Schnüren sollst du an beiden Einfassungen befestigen und sie so an den Schulterstücken des Ephods befestigen, an seiner Vorderseite, und stelle 2 andere goldene Ringe her und befestige sie an den beiden unteren Enden der Brusttasche, an ihrem Rand, der dem Ephod zugekehrt ist, auf der Innenseite. Dann mache noch 2 goldene Ringe und befestige sie unten an den beiden Schulterstücken des Ephods, an seiner Vorderseite, dicht an seiner Zusammenfügung mit den Schulterstücken oberhalb des Gurtes vom Ephod. Und man soll die Brusttasche von ihren Ringen aus mit einer Schnur von violettem Purpur an den Ringen des Ephods festbinden, damit sie über den Gurt des Ephods sitzt und die Brusttasche sich nicht von der Stelle über dem Ephod verschiebt. Das Festbefestigen ist ja hier sehr intensiv beschrieben. Wenn ich das geschrieben hätte, dann wäre ich da schneller mit fertig gewesen. Dann hätte ich gesagt, befestige das und das an dem Ephod. Dann wäre mein Aufsatz fertig gewesen. Aber der Heilige Geist hat Wert darauf gelegt, dieses Wort Gottes, dieses Wort befestigen, so oft zu verwenden. Ich denke, es möchte uns auf diese Sicherheit und diese Notwendigkeit hinweisen, dass das befestigt sein muss. Und der Grund ist dann am Ende des Vers 29 auch beschrieben, damit es sich nicht verschiebt. Andere Übersetzungen schreiben, damit es unverrückbar bleibt. Es soll an dieser Stelle bleiben. Diese Stelle war ausgewählt, die war notwendig. Und ich glaube, dieses Bild kann uns helfen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass auch unsere Namen dort angeschrieben sind, dass unser hoher Priester diese Namen auch vor seinen Gott bringen wird. Das Bild des neuen testamentlichen hohen Priesters Jesus Christus, der eingegangen ist, um dort vor dem Angesicht Gottes sich für uns zu verbänden. Doch erscheint er, doch trägt er die Namen der Seinen gleichsam auf den Schultern und auf seinem Herzen. Du bist unverrückbar befestigt in Jesus Christus. Das ist doch ein wunderbares Bild, das uns dieses Kleidungsstück des hohen Priesters noch zusätzlich deutlich macht. In unserem Liederbuch befindet sich ein Lied, das Lied 85, das wir, glaube ich, lange nicht gesungen haben. Dort ist das auch so ein bisschen aufgeführt, wenn es in der 2. Strophe dort heißt: Alle Namen deiner Frommen trägst du jetzt auf deiner Brust, alle, die zu dir gekommen, pflegest du mit Lieb und Lust. Du vertrittst, die an dich glauben, drum wird niemand sie dir rauben, und beim Vater richtest du ihnen eine Wohnung zu. Wunderbare Gedanken, die der Liederdichter doch zusammengefasst hat, wo er deutlich macht, was wir in dem Herrn Jesus haben, wie wir mit ihm befestigt sind. 2. Korinther 1, Vers 21 wollen wir noch lesen. Da wird das deutlich und klipp und klar uns gesagt. 2. Korinther 1, Vers 21. Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Ein wunderbares Bild, das uns hier neu vom Befestigen in Christus gegeben wird. Wenn wir jetzt noch etwas zusammenfassen, dann können wir doch sicher sagen, wenn Paulus davon spricht, dass er die Gemeinden befestigte oder ein Timotheus beauftragte, die Gemeinden zu befestigen, dann kann es ja nicht sein, dass er das verbessern wollte. Sondern ich glaube, die Aufgabe des Befestigen, auch wie wir es sehen dürfen, ist ganz neu den Blick zu öffnen auf den, der uns befestigt hat, auf Christus. Dass wir in dem Austausch, in den Verkündigungen das zur Seite räumen, was den Blick darauf verstellt, was uns in Christus geschenkt worden ist, wie wir in ihm befestigt sind. Liebe Geschwister, und das ist auch unsere Aufgabe, wenn wir als Geschwister gegenseitig auch andere befestigen wollen, dass wir das, was Gott getan hat, neu in den Mittelpunkt stellen, neu in den Vordergrund rücken und im zweiten Schritt dann auch betrübte Seelen darauf hinweisen, was sie in Christus haben, was ihnen geschenkt worden ist. Vielleicht ist es unsere Aufgabe, wenn wir befestigen und auch trösten wollen, dass wir die Brille putzen, mit denen andere Geschwister schauen, mit denen die Geschwister auf Christus schauen. Damit wieder klar und deutlich das Werk unseres Gottes, unseres Heilandes, Jesus Christus sehen. Schauen wir noch kurz einmal ins Alte Testament. Da wurde ein Prophet in den Dienst gestellt und der hatte einen, ja, vielleicht etwas ungewöhnlichen Auftrag bekommen. Jeremia war es. In Jeremia 1 finden wir seine Bestätigung oder seinen Ruf in den Dienst. Jeremia 1 sind die Verse 4 bis 10. Ich lese aber erstmal ab Vers 8, ich glaube, das reicht der Zeit wegen. Da sagt Gott zu einem Jeremia, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, also den Mund Jeremias. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und die Königreiche, um, und jetzt kommt es, auszureißen, niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen und um zu bauen und zu pflanzen. Ein interessanter Auftrag für einen Nehemia, abzubrechen, auszureißen, niederzureißen, um dann neu zu bauen. Kann uns das nicht auch etwas zu sagen haben für unseren persönlichen Bereich? Gibt es da auch Dinge, die wir erstmal niederreißen müssen, die wir abbrechen müssen, damit wir wieder ganz neu bauen können? Ganz neu bauen können mit dem Blick auf den Herrn. Es waren vielleicht intensive und vielleicht herausfordernde Gedanken, die ich kurz vor euch gestellt habe. Und für das Trösten fehlt uns jetzt sicher auch etwas die Zeit, weil es jetzt schon fast knapp wird. Ich möchte uns neu Mut machen, Christus groß zu machen. Kolosser 2, die Verse 1 bis 7. Ich möchte diese Verse zum Abschluss noch einmal lesen, die uns deutlich machen, was wir in Christus bekommen haben. Kolosser 2, die Verse 1 bis 7. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea. Und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Leib nach Abwesenheit abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun in Christus den Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, darin überströmend mit Dankbarkeit. Lass uns neu Christus groß machen, in unseren Herzen, in den eigenen Herzen, aber auch in unserer Gemeinde und auch bei anderen Geschwistern. Wenn wir andere trösten, wenn wir befestigen, wenn wir danken, so wie uns der Apostel Paulus das gezeigt hat, wie er es praktiziert hat, als er die Gemeinden unterwies, sie besuchte und Gemeinschaft mit ihnen hatte.